Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Ich hasse die Lüge und verabscheue sie. Dein Gesetz aber habe ich lieb. Ich lobe dich 7-mal am Tag wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Großen Frieden haben die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Herr, lass mein Rufen vor dich kommen, gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Deine Hand komme mir zu Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Und diese Worte aus Psalm 119, liebe Geschwister, die sprechen mir aus tiefstem Herzen. Gottes Wort ist mein Verlangen und seine Wahrheit ist meine Lust, meine Freude. Und das ist kein Wunder, denn die Bibel zeigt uns Gott, die Bibel zeigt uns den, nach dem so viele Menschen suchen und ihn verzweifelt suchen und sich fragen, wer ist eigentlich Gott, wer ist der Schöpfer. Die Bibel zeigt uns ihn. Die Bibel zeigt uns, wie sündige Menschen Gnade erfahren können. Und da ist, wo doch so viele Menschen nach Glück, Zufriedenheit, Hoffnung in diesem Leben suchen, die Bibel zeigt es uns. Die Bibel zeigt uns auch, wie wir reden, wie wir handeln, ja sogar wie wir denken sollen. Und das, wo doch so viele Menschen nach Ratgebern für ihr Leben suchen, wo doch so viele Menschen wissen wollen, wie sie denken sollen, wie sie leben sollen, was sie für Entscheidungen treffen sollen und dann verzweifelt werden, wenn sie das nicht finden, weil sie bei den falschen Quellen suchen. Ja, ihr versteht, warum ich sage und warum ich dem Psalmisten einstimme, Gottes Wort ist meine Freude, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Und gleichzeitig möchte ich auch diese Worte vor diese Predigt stellen und generell vor das Predigen, gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Ja, wenn ich mich als ein schwacher und sündiger Mensch an die Bibel, an Gottes vollkommene, heilige Wahrheit ranwage, dann muss ich wirklich sagen, brauche ich Gottes Gnade. Und das wisst ihr, brauche ich Gottes Gnade, dass er seine Gnade gibt, dass ich sein Wort recht teile. Und auch, weil wir wissen, dass die Wahrheit lehren, die Lehrer der Schrift sind, ein strengeres Urteil empfangen. Ja, wie schon angekündigt worden ist, werden wir heute in den Kolosserbrief einsteigen. Und aus der Bibliothek des wunderbaren Wortes Gottes ist der Kolosserbrief der mich auch in den letzten Monaten besonders ergriffen hat. Ich habe knapp zwei Jahren mit meiner Verlobten Katrin angefangen, den Brief auswendig zu lernen und beim Lernen und Wiederholen, ihr kennt das, da prägt sich so ein Brief so sehr ein und man denkt die ganze Zeit darüber nach und es gräbt sich so tief ins Denken ein und ich bin wirklich ergriffen worden von diesem Brief und habe Lust danach, ihn noch viel tiefer zu studieren, um ihn euch auch weitergeben zu können. Und ja, ihr könnt euch glücklich schätzen, nicht weil ich hier stehe, sondern weil wir den Kolosserbrief betrachten und im Kolosserbrief so viele wunderbare Schätze vergraben sind. Ja, nicht vergraben, sondern ziemlich offensichtlich liegen. Und wir wollen auch gleich hineinschauen. Schlagt mal mit mir auf, Kolosser 2, Vers 3. Das ist ein sehr bekannter Vers. Und der steht auch in gewisser Weise über diesem ganzen Brief. Kann man sagen, ist ein Schlüsselvers. Er betont nämlich gleich den Herrn Jesus Christus. Und er geht auch auf die Schätze ein, die ich angekündigt habe. Nämlich Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Im Kolosserbrief geht es zuallererst um den Herrn Jesus Christus. Und ihr sollt wissen, dass für die Kolosser, für die Gemeinde in Kolossä, genauso für die Gemeinde in Berlin, ein Blick auf Christus wichtig ist, ein Blick auf Christus Not tut. Und wie wir noch sehen werden, waren unter den Kolossern einige, die nach Weisheit und nach Erkenntnis strebten. Und auch in unserem Zeitalter ist Wissen alles, oder? In Deutschland haben in den letzten 60 Jahren ist die Rate der Abiturienten von 13% auf 42% gestiegen. Alle Leute wollen an die Universitäten. Berlin hat einen Rekord an neuen Studenten in diesem Jahr vermeldet. Das war ja auch abzusehen, da so viele Jahrgänge jetzt fertig wurden. Und ja, die Menschen, die wollen Wissen erwerben. Aber Wissen, wirkliche Weisheit, erlernt man nicht an Universitäten. Und das wisst ihr. Wirkliche Weisheit findet sich in Christus. Er ist Gott selbst und in Gott liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Aber die Menschen, die suchen nicht nur nach Weisheit für dieses Leben, die Menschen wollen auch wissen, wo kommt eigentlich alles her? Was ist der Ursprung aller Dinge? Und sie investieren Unsummen an Geld, um herauszufinden, wie die Erde entstanden ist. Wenn ihr mit solchen redet, dann ermutigt sie doch mal, den Kolosserbrief aufzuschlagen. Da könnten sie sich das ganze Geld sparen. In Kapitel 1, Vers 16 heißt es von Christus, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Christus ist Schöpfer. Und Vers 17 zeigt uns dann, dass er sogar der Erhalter der Welt ist. Jetzt mögen einige sagen, nun, ich bin doch nicht von gestern, ich möchte lieber wissen, was in Zukunft geschieht. Okay, Sie wollen wissen, was in Zukunft geschieht? Auch hier ist die Antwort dieselbe, Christus. Schaut mal in Kolosser 3, Vers 4. Da geht es um den Christus, der auferweckt worden ist, jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und Vers 4 heißt es dann, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Hier ist ganz klar von der Wiederkunft Christi die Rede. Und wir haben das in den letzten Wochen ausführlich betrachtet. Christus kommt wieder. Christus definiert die Zukunft. Okay, jetzt gibt es manche Menschen, die sagen, ich bin weder von gestern, noch interessiert mich die Zukunft. Ich lebe im Hier und Jetzt. Okay, auch das Hier und Jetzt kommt nicht ohne Christus aus. Auch die Perspektive auf das irdische Leben braucht Jesus Christus. Das Privatleben, der Arbeitsplatz, die Familie, die Ehe, all das ist von Christus, dem Herrn, bestimmt. Und das macht uns vor allem Kolosser 3, Vers 18 bis 4, Vers 1 deutlich. Und wir wollen lesen die Verse 3, Vers 18 bis 23. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Okay, ihr seht, es geht um den Herrn, immer wieder der Herr, Gott. Gott ist das Zentrum auch unseres Privatlebens, auch unseres Alltagslebens, unseres Berufslebens. Das sehen wir hier deutlich. Ja, dann möchtet ihr jetzt vielleicht sagen, okay, wir sind doch nicht die Menschen, von denen du immer sprichst, wir sind doch die Gemeinde. Was gibt's denn für uns, für die Gemeinde zu sagen? Okay, wir haben gerade in den letzten Wochen wieder erlebt, wie das Thema der katholischen Kirche und der Ökumene, des Papstes, wieder viel diskutiert wurde. Und auch im Evangelikalismus gibt es viele Fragen, viele verschiedene Ansichten und Lehren. Und wir fragen uns manchmal, wer von allen hat eigentlich recht? Wer spricht endlich mal ein Machtwort? Kapitel 1, Vers 18. Und er, wieder ist es Christus, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Kolosser 2, Vers 19 betont die gleiche Wahrheit. Und klar, hier geht es um Christus, nicht um den Papst, der das Haupt des Leibes der Gemeinde ist. Wir werden außerdem noch sehen, dass in Kolossä es viele Juden gab, auch viele jüdische Lehren verbreitet waren. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, nun, was machen wir als Christen in der letzten Zeit eigentlich mit den Geboten des Alten Testaments, zum Beispiel zu Essen und Trinken, zu Feiertagen? Was machen wir damit eigentlich? Schlagt mal Kolosser 2, Vers 16 und 17 auf. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Seht ihr? Es geht wieder um Jesus Christus. Auch im Alten Testament deutet alles auf Christus hin. Er ist das Geheimnis Gottes, wie wir das auch im Kolosserbrief noch sehen werden. Er wird das Geheimnis Gottes bezeichnet. Er ist hier von größter Bedeutung. Und schließlich wird es euch kaum wundern, weil wir das auch immer wieder in allen Briefen betont sehen, dass Christus der ist, der allein Erlösung bringt. Das steht in vielen, vielen Versen in diesem Brief. Und ich lese euch beispielhaft Kapitel 2, Vers 13 und 14. Kolosser 2, 13 und 14. Er, der Christus, hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Diese Verse bringen auf den Punkt, was ich euch mit dieser Einleitung sagen möchte, mit diesem kurzen Streifzug durch den Brief. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt des Universums, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Er allein ist hinlänglich für die Errettung, für Rechtfertigung, für Heiligung, für Verherrlichung in Zukunft. Jesus Christus ist alles. Und auch wenn viele Menschen euch irgendwann was anderes weismachen wollen, vielleicht hattet ihr auch schon mit solchen zu tun, Christus allein genügt. Es braucht nichts zu Christus hinzu. Wir haben gesehen, er ist die, selbst die ganzen Gesetze oder die Speisegesetze, Feiertage und so weiter, die waren ein Schatten der Dinge, die kommen sollten. Die waren ein Schatten des Christus. Und so bekannten auch schon die Reformatoren Solus Christus, Christus allein. Das steht über dem Kolosserbrief. Ja, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr, was euch erwartet und warum dieser Brief so wichtig und so hilfreich für uns ist. Heute können wir natürlich nur den ersten Schritt machen, und zwar die ersten beiden Verse anschauen. Kolosser 1, Vers 1 bis 2. Und die möchte ich euch auch direkt vorlesen. Kolosser 1, Vers 1 bis 2. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wer die Schlachter hat, der soll sich mit der Frage bitte gedulden, warum ich den Teil und dem Herrn Jesus Christus nicht lese. Da werden wir noch zu kommen im Laufe der Predigt. Jetzt wollen wir erstmal Grundsätzliches feststellen. Hier handelt es sich um die ersten beiden Verse. Das ist eine Briefeinleitung. Das ist euch auch bekannt aus den anderen Briefen. Man nannte das Präskript oder nennt es wahrscheinlich immer noch so. Präskript heißt wörtlich übersetzt Vorschrift, also vor dem, was eigentlich geschrieben wird. Genau, einfach die Briefeinleitung, das, was den Brief eröffnet. Und so bestand ein Brief im ersten Jahrhundert nach Christus aus diesem Präskript. Dann kam der Briefkorpus, und das war dann sozusagen der Hauptteil, das, was eigentlich gesagt werden sollte. Und schließlich das Postskript, ein Schluss. Und unter den Briefformularen, da gab es dann auch unterschiedliche Varianten. Und wir wissen, dass Paulus die hellenistische Form verwendete. Und in dieser hellenistischen Form kam neben dem Absender und dem Empfänger, der genannt wurde, auch noch ein Gruß hinzu. Es gab also auch einige, die nur Absender und Empfänger nannten in diesem Präskript, aber Paulus schrieb auch immer noch einen Gruß dazu. Und deswegen können wir quasi kurz zusammenfassen: Paulus, Apostel Jesu Christi, der Autor, oder vielmehr Paulus und Timotheus, der Autor, an die Brüder in Kolossä, die Empfänger, und drittens, Gottes Segen euch. So könnten wir es zusammenfassen. Das sind die drei Punkte: Autor, Empfänger und der Gruß. Und das ist natürlich auch die Gliederung, die dann unsere Predigt bestimmt und die uns jetzt im Weiteren leiten sollen. Wir wollen also diese drei Punkte durchgehen: den Autor, die Empfänger und den Gruß. Fangen wir also an mit dem Autor. Keine Frage, das erste Wort sagt es gleich: Paulus. Der ist uns auch als Autor gut bekannt. Wir finden nämlich in der Bibel 13 Briefe von ihm. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte sehr viele Details aus seinem Leben berichtet. Ab dem 13. Kapitel ist er eigentlich der von dem schwerpunktmäßig berichtet wird. Und so kommt es einfach, dass wir von Paulus ziemlich gut Bescheid wissen. Wir wollen uns das nochmal in Erinnerung rufen, was wir eigentlich von ihm wissen. Paulus war von reinem jüdischen Blut aus dem Stamm Benjamin. Und sein hebräischer Name war Shaul, also Saulus, finden wir das auch oft beschrieben in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Die Juden lebten aber zu dieser Zeit in der Zerstreuung, und neben dem jüdischen Namen hatten sie deswegen sehr oft auch einen römischen Namen. Und so wurde Saulus auch Paulus genannt. Und Paulus, so finden wir ihn dann auch in den meisten, finden wir von ihm in den Briefen die Rede und auch in den meisten Kapiteln der Apostelgeschichte. Aber Paulus war Jude und seine Eltern zogen ihn auch als Jude auf oder im jüdischen Glauben auf. Und so kommt es, dass er sogar in Philipper 3, Vers 6 behaupten kann, er sei der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Paulus war also ein sehr gläubiger Mann und hat gerecht gelebt, sehr danach gestrebt, das Gesetz zu halten. Sein Vater, der hatte auf uns unbekannte Weise das römische Bürgerrecht erlangt. Und deswegen konnten wir auch das, was wir heute Morgen schon gelesen haben, sehen. Paulus hat gesagt, ich bin als Römer geboren. Weil sein Vater das römische Bürgerrecht hatte, wurde auch Paulus als freier Mann geboren. Und das war ein Privileg zu dieser Zeit, wie wir auch gerade in Apostelgeschichte 22, 23, 24 immer wieder sehen können. Paulus wuchs auf in Tarsus in Zilizien und dort erhielt er eine sehr gute Bildung. Das war eine wohlhabende Stadt und er wurde gut ausgebildet. Er hat dort auch den Beruf des Zeltmachers erlernt, wurde dann aber nach Jerusalem gesandt, wo er einer jüdischen Schule für geistliche Studien die Schriften lernte und zu den Füßen Gamaliels saß. Ebenso eifrig, wie er studierte, übertraf Paulus auch wenig später die seines Alters aus den Pharisäern, wie wir das lesen können. Natürlich hatte Paulus zu dieser Zeit in Jerusalem dann auch von der aufkommenden Sekte der Nazarener gehört und er wurde sogar Befürworter und Zeuge des Mordes an Stephanus, wie wir in Apostelgeschichte 7 sehen. Schon bald war er auch zum Anführer dieser wütenden Verfolgung geworden, die das Christentum auslöschen wollte und geht als solcher nach Damaskus hinab, hatte dort Befehl erhalten, die Menschen, die Christen in Damaskus gefangen zu nehmen. Und auf diesem Weg geschieht, wie ihr wisst, ein sehr einschneidendes Erlebnis im Leben des Paulus. Ein helles Licht umstrahlte ihn und er wurde zu Boden geworfen. Und dann hörte er eine Stimme laut zu ihm reden, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und es war Jesus, der zu ihm sprach. Und in seiner Macht, Herzen komplett zu verändern, sprach Jesus weiter zu ihm, steh auf und stelle dich auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen, für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Das steht in Apostelgeschichte 26, Vers 16. Und genau das geschah dann auch. Paulus wurde getauft auf den Namen Jesu und zunächst zog er sich für 3 Jahre nach Arabien zurück, um auf seinen künftigen Dienst vorbereitet zu werden. Als er aber von dort zurückkam, da konnte ihn nichts mehr halten. Da predigte er Christus in Damaskus und auch in Jerusalem und in beiden Städten merkte er sofort oder sahen die Leute, die waren verwundert über seine Lebenswendung und einige verfolgten ihn auch. Das musste Paulus ziemlich schnell erfahren, dass er verfolgt wurde. Einige Zeit später sehen wir dann, wie er in die Gemeinde in Antiochia in Pisidien, nach Antiochia in Syrien kam und von dort sonderte dann auch der Heilige Geist ihn und Barnabas aus. Auf ihre erste Missionsreise wurden sie gesandt. Und in dieser ersten Missionsreise kamen sie durch Pamphylien, Pisidien, Lykaonien, das sind alles Provinzen in Kleinasien, was, wie ihr wisst, die heutige Türkei ist. Als sie von dort zurückkehrten, gab es noch den Apostolischen Rat, der sehr wichtig war und der ist auch für uns wichtig, wenn wir den Kolosserbrief betrachten, denn dort wurden Paulus und Barnabas in ihrem Anliegen bestätigt, dass die Beschneidung nicht als verpflichtend für die Christen, die aus dem Heidentum kommen, auferlegt würde. Auf der folgenden zweiten Missionsreise war Paulus dann nicht mehr mit Barnabas unterwegs, sondern mit Silas und auch mit Timotheus, der dann dazu kam. Sie besuchten auch dort wieder die Gemeinden in Kleinasien und sie kamen außerdem erstmals nach Europa, nach Mazedonien und Achaia. Dort wurden ebenfalls viele Menschen gläubig und Gemeinden gegründet. Auf Paulus dritter Reise, und jetzt wird es für uns interessant oder so richtig interessant, da kam er nämlich nach Ephesus, in den westlichen Teil Kleinasiens. Und dort hielt er sich auch länger auf und wir gehen stark davon aus, dass in dieser Zeit auf Paulus dritter Missionsreise, als er in Ephesus war, die Christen oder Menschen in Kolossä zum Glauben kamen. Dass überhaupt auch in dieser Zeit viele Menschen in der Provinz Asia zum Glauben kamen. Neben der Evangelisation und Gemeindegründung nahmen in dieser Zeit auch immer mehr der Besuch von Gemeinden und die Briefe, die an Gemeinden geschrieben wurden, eine große Stellung im Dienst des Paulus ein. Am Ende seiner dritten Missionsreise kam Paulus dann zurück nach Jerusalem und wir haben das heute auch wieder gesehen. Er wurde als ein Anlass von oder ein Grund eines Aufstandes gefangen genommen und wurde dann mehrfach verhört, kam für 2 Jahre ins Gefängnis nach Caesarea und berief sich schließlich auf den Kaiser, sodass er deswegen nach Rom gebracht wurde und zwar als ein Gefangener weiterhin. Er wurde auf dieser sehr gefährlichen Reise bewahrt und kam ca. 60 nach Christus auch wirklich in Rom an. Dort war er dann Ein Gefangener in ständiger militärischer Untersuchungshaft. Allerdings hatte er die Möglichkeit, im eigenen Mietshaus zu wohnen und auch Besucher zu empfangen, wie wir das auch im Philipperbrief schon gezeigt bekommen haben. Und diese Zeit wirkte sich auch zur Förderung des Evangeliums aus. Auch das haben wir schon gesehen, nämlich weil Paulus die Soldaten, die ihn bewachten, evangelisieren konnte und womöglich auch noch andere Menschen, die zu ihm kamen. Außerdem, und das ist für uns wieder sehr wichtig, in dieser Zeit, in der Gefangenschaft in Rom, verfasste Paulus die Briefe an die Philipper, die Epheser, an die Kolosser und an Philemon. Die werden auch die sogenannten Gefängnisbriefe genannt, wie ihr auch schon mal gehört habt. Es wird angenommen, dass Paulus nach 2 Jahren mangels Anklage wieder freigesprochen wurde, dass er dann noch die Möglichkeit hatte, nach Ost- und Westeuropa, wie es auch sein Anliegen war, zu reisen und dass er dort das Evangelium hinbrachte. Aber danach wurde er wohl wieder in Rom gefangen genommen und starb dann kurze Zeit später den Märtyrertod. Das war das Leben des Paulus. Und ja, ihr kennt gut diese Elemente im Leben des Paulus, aber als ich mir das nochmal vor Augen geführt habe, da erkenne ich eigentlich vor allem 2 Punkte drin, die so wichtig sind. Paulus hatte erstens eine ganz große Lebenswende gemacht, vom Pharisäer, der die Christen verfolgte, hin zu einem, der Christus nachfolgte. Und zweitens hat Paulus sein ganzes Leben hingegeben in den Dienst für seinen Herrn und Erlöser gestellt. Und diese 2 Elemente, die sehen wir auch eigentlich in der Einleitung, wie Paulus sich selbst nennt. Er sagt hier, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Einmal erstens durch den Willen Gottes. Er machte eine, wurde von Gott berufen, von Gott geschah diese Lebenswende. Und zweitens, Paulus, Apostel Jesu Christi, er verzehrte sich völlig für Jesus Christus. Also erstens durch Gottes Willen. Es war Gott, der in Person Jesu Christi, wir haben das eben gelesen, in das Leben des Paulus eingriff. Es war nicht Paulus selbst, es waren auch nicht andere Menschen, die gesagt haben, okay, jetzt ändern wir mal dein Leben, Paulus, sondern es war Gott, der ihn berufen hatte. Und er drückt es so schön aus im Galaterbrief, Kapitel 1, in den Versen 15 bis 17. Das möchte ich uns auch vorlesen. Galater 1, 15 bis 17. Da sagt Paulus, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Wie es dann weiterging, das haben wir schon gesehen, Arabien, die 3 Jahre, Damaskus. Aber das Wichtige ist hier, Paulus sagt, es gefiel Gott und er hatte mich schon von Mutterleib an ausgesondert. Seine Bekehrung, seine Umkehr geschah durch Gottes Willen. Er war Apostel durch Gottes Willen und nicht durch den Willen eines Menschen. Und zweitens nennt sich Paulus Apostel Jesu Christi. Und das griechische Wort Apostolos, das kommt 80 Mal im Neuen Testament vor und kann übersetzt werden mit Delegierter, Gesandter, wahrscheinlich am besten mit Botschafter. Und Jesus hatte, wie ihr wisst, zu Beginn seines Dienstes 12 Männer erwählt und diese haben gehört, wie er gepredigt hat, die haben ihn ständig begleitet, vieles miterlebt, wurden auch Zeugen seiner Auferstehung. Und in neutestamentlichen Zeiten wurden diese 12, beziehungsweise nach der Ersetzung des Judas durch Matthias, Apostel genannt. Und sie waren die Norm und die Lehre für die Gemeinschaft, das sehen wir in Apostelgeschichte 2. Sie wurden Säulen der Gemeinde genannt, Galater 2 und Epheser 2 zeigen uns das. Und sie wurden mit besonderen Fähigkeiten und Diensten ausgestattet, so wie kein anderer sonst. Außerdem wird uns auch von weiteren Menschen im Neuen Testament berichtet, die Apostel genannt werden. Manchmal sehen wir da solche, die wohl eher im weiteren Sinne Apostel, im weiteren Sinne Gesandte, Botschafter Jesu sind. Auch ihr seid Botschafter Jesu Christi, das sehen wir im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief. Jedenfalls gab es aber also einige, die im weiteren Sinne als Apostel bezeichnet wurde, aber bei Paulus war es definitiv diese Bezeichnung als Apostel im engeren Sinne. Denn er selbst hatte Jesus Christus auch gesehen. Wir haben das hier gelesen, er bezeugt es auch vielfach im 1. Korintherbrief und wir haben Jesus Christus nicht gesehen. Und Paulus empfing die Lehre direkt von Gott, das haben wir gerade im Galater 1 gesehen, nicht von Menschen. Und Paulus hat viele Zeichen der Apostel getan. Also wir sehen, dass er eine herausgehobene Stellung hatte. Und so nannte er sich als Apostel Jesu Christi und nannte das vor allem, um seine Autorität auch als dieser Apostel Jesu Christi zu bestätigen. Und er schreibt es in 9 von 13 Briefen, nennt er sich so. Und wir sehen, dass in einigen von diesen Briefen auch mit Irrlehren oder auf Irrlehren eingegangen wird. Und da ist das natürlich besonders wichtig. Und das werden wir sehen, dass das auch für den Brief an die Kolosser gilt. Da wir nun betrachtet haben, wie Paulus sich selbst eindeutig als Autor dieses Briefes auszeichnet, erscheint es fast lächerlich zu sagen, okay, Paulus war doch nicht Autor. Und das tat auch niemand bis zum 19. Jahrhundert nach Christus. Und dann brachte vor allem die Bibelkritik Argumente auf oder sogenannte Argumente, dass sie nicht paulinische Elemente in Stil und Wortwahl in diesem Brief gefunden haben. Uns ist die Zeit wirklich dafür zu schade. Ihr könnt da gerne nochmal auf mich zukommen. Ich habe mich damit auch beschäftigt, aber wir wollen nicht mehr im Detail auf diese Argumente der Kritiker eingehen. Ich möchte euch vielmehr kurz an 3 Punkten zeigen, dass der Brief sehr deutlich als von Paulus ausgewiesen ist. Und zwar haben wir erstens schon gesehen, die inneren Beweise, dass Paulus sich selbst als Autor nennt. Und wir wissen, Gottes Wort ist inspiriert, ist von Gott selbst eingegeben. Paulus benennt sich hier als Autor. Und er sagt auch im weiteren Brief, finden wir immer wieder Stellen, wo er von sich selbst spricht, wo er in der Ich-Perspektive von sich spricht. Außerdem sehen wir eine enge Verbindung des Briefes an die Kolosser zum Brief an Philemon. Und das finden wir zum Beispiel darin, dass in beiden Briefen dieselben Leute Grüße bestellen. Wir sehen in beiden Briefen, dass eine Botschaft an Archippus mitgegeben wird. Wir sehen in beiden Briefen, wie von Onesimus gesprochen wird. Und wir sehen in beiden Briefen, wie Paulus sich in Gefangenschaft befand. Also es gibt eine große Übereinstimmung zwischen dem Kolosser und dem Philemonbrief. Und der Philemonbrief, der wird von den meisten als unmöglich anzweifelbar gehalten, dass hier Paulus der Autor ist. Also sind einfach innere Beweise im Brief, die uns zeigen, Paulus hat ihn geschrieben. Und weiterhin haben auch sämtliche Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten bezeugt, dass Paulus diesen Brief an die Kolosser geschrieben hat. Und zu den untypischen Worten und dem untypischen Stil möchte ich gern sagen, dass wir sehen werden, wie diese Irrlehre, die Paulus behandelt, auch sehr untypisch war und in vielerlei Hinsicht unbekannt war. Und da überrascht es mich überhaupt nicht, dass Paulus hier auch mal ein paar neue Worte gebrauchen muss. Also, wir halten fest, Paulus ist der Autor dieses Briefes. Er verfasste diesen Brief im Jahre 60 oder 61 nach Christus, während seiner Gefangenschaft in Rom. Das haben wir bereits gesehen. Und in diesen 4 Gefangenschaftsbriefen, die ich schon erwähnt habe, da gibt es viele Übereinstimmungen, die auch zeigen, dass die Briefe alle ungefähr in diesem Zeitraum geschrieben wurden. Eine große Übereinstimmung gibt es zwischen dem Kolosser und dem Epheserbrief. Und das habt ihr bestimmt schon mal beim Bibellesen gemerkt, dass ihr geschaut habt, habe ich doch gerade erst gelesen, bin ich dann blöd, lese ich die gleiche Stelle zweimal. Nein, Kolosser 3 spricht sehr viel vom Ausziehen des alten Menschen und vom Anziehen des neuen Menschen. Und Kolosser 3 und Epheser 4 spricht von genau dem gleichen Thema. Kolosser 3 spricht dann in Versen 18 bis 4 Vers 1, was wir auch gerade gelesen haben, von diesen vielen Aufrufen an die Ehefrauen, die Ehemänner, die Kinder, die Väter, die Sklaven, die Herren. Und genau das tut auch der Epheserbrief. Nun, jetzt sagen manche Leute, hier ganz klarer Beweis, ein Verfasser hat vom anderen Verfasser abgeschrieben, wenn Epheser und Kolosser so viele Ähnlichkeiten haben. Ich verstehe das nicht ganz. In beiden Briefen weist sich Paulus als der Verfasser aus. Und deswegen würde ich schlussfolgern, dass Paulus wohl von sich abgeschrieben hat. Darf er das? Ja, er darf das. Er hat Gedanken im Kopf und er möchte zur gleichen Zeit an 2 Gemeinden ähnliche Aufrufe geben. Ich denke, das ist sehr wohl legitim und zeigt einfach sein Anliegen. Die Briefe an die Epheser, an die Kolosser und an Philemon, also 3 der Gefangenschaftsbriefe, wurden alle von Tychikus überbracht. Das sehen wir in Epheser 6, Vers 21, im Philemonbrief und auch im Kolosser 4, Vers 7 bis 9. Und das wollen wir uns auch kurz anschauen. Da steht, Kolosser 4, Vers 7 bis 9, alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitsklave im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Also Tychikus war der Überbringer des Briefes. Außerdem finden wir noch einen Hinweis, dieser Brief an die Kolosser, der sollte nicht nur in der Gemeinde in Kolossä gelesen werden, sondern mindestens in einer anderen Gemeinde auch. Und das zeigt uns Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Die Beziehung dieser Städte werden wir uns gleich noch anschauen. Wir sehen also, Tychikus überbrachte den Brief und er sollte auch in mindestens einer anderen Gemeinde gelesen werden. Wer sich aber von euch in der Apostelgeschichte auskennt, wird sagen, Moment, warum überbringt Tychikus den Brief? Da ist doch jemand anderes immer für zuständig und der heißt Timotheus. Timotheus wird, wie ihr seht, als Autor genannt. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, zweiten Unterpunkt von dem ersten Gliederungspunkt, der Autor, nämlich Timotheus. Er wird hier genannt und der Bruder Timotheus. Timotheus leistete Paulus zu dieser Zeit nämlich Beistand in Rom und wurde deshalb auch als Verfasser erwähnt. Wir wollen uns auch kurz das Leben des Timotheus in Erinnerung rufen. Timotheus hatte einen griechischen Vater und eine Mutter und Großmutter jüdischen Glaubens. Und er kam wahrscheinlich durch seine Mutter und seine Großmutter, durch ihre Lehre, hat er schon von Kind auf die Schriften gelernt, wie es in diesem eindrücklichen Vers in 2. Timotheus 3 steht. Timotheus kam aus Lystra und in Lystra war Paulus schon während seiner ersten Missionsreise und auch während der zweiten. Wahrscheinlich ist Timotheus während dieser ersten Missionsreise einer von denen gewesen, die gläubig wurden in dieser Stadt. Bei seinem zweiten Besuch, also als Paulus zum zweiten Mal in Lystra war, auf seiner zweiten Missionsreise, da sah er Timotheus dann schon als einen hochgeachteten Jünger Jesu und hochgeschätzten Mann. Und dann entschied sich Paulus, weil er ja jetzt nicht mehr Johannes Markus als Begleiter hatte, Timotheus mitzunehmen auf seine zweite Missionsreise. Timotheus war, wie wir im 1. Timotheus 1, Vers 18 und 4, Vers 14 sehen, in den Dienst eines Evangelisten berufen. Und als solcher war er Paulus ein sehr wertvoller Begleiter auf seinen weiteren Missionsreisen. Wir sehen auch, dass Paulus sehr großes Zutrauen zu ihm hatte und ihn öfter mal zu anderen Gemeinden sandte. Zum Beispiel zu den Thessalonichern in Apostelgeschichte 17, Vers 15 und später auch zu den Korinthern und nach Mazedonien. Auf Paulus' dritter Missionsreise war Timotheus natürlich auch mit ihm dabei in Ephesus, wie wir schon gesehen haben. Und hier lernten ihn womöglich auch die Kolosser oder einige der Kolosser als Paulus' wichtigen Mitarbeiter kennen. Und Paulus schätzte Timotheus sehr, vor allem für seine große Treue, in der er alle anderen Mitarbeiter übertraf, wie Paulus sagt. Und Paulus sah ihn auch als sehr wertvoll für die Fürsorge der Gemeinden. Das sehen wir in Philipper 2, Vers 20. Neben der Apostelgeschichte wird Timotheus auch in 4 von den Paulusbriefen als Begleiter und als Helfer ausdrücklich erwähnt. Und Timotheus ist in 6 Briefen Mitautor oder Mitverfasser. So eben auch in dem Kolosserbrief. In Paulus' erster Gefangenschaft in Rom war Timotheus dann an seiner Seite und auch in seiner zweiten Gefangenschaft sehen wir, dass Paulus danach verlangte, Timotheus zu sehen. Er bat ihn im 2. Timotheusbrief zu ihm zu kommen. Und der 2. Timotheusbrief, ich habe ihn schon erwähnt, auch den 1. Timotheusbrief, Timotheus war Empfänger von 2 Briefen. Auch darin sehen wir seine Wichtigkeit und seine Beziehung, die er zu Paulus hatte. Und dass Paulus nun, wir fragen uns nun, warum wird Timotheus auch im Kolosserbrief als Autor erwähnt. Man könnte meinen, Timotheus sei der Schreiber gewesen, hätte den Brief aufgeschrieben. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn wenn es einen Schreiber gab, dann würde der eher am Ende des Briefes erwähnt, wie Römer 16, Vers 22 und 1. Petrus 5, Vers 12 zeigen. Aber warum nennt Paulus dann Timotheus als Mitautor? Wir sehen nämlich, dass Paulus Besucher in Rom empfangen konnte und er hatte nicht nur einen Besucher, er hatte viele Besucher. Wir sehen das auch im Kolosserbrief, wo sehr viele Leute Grüße bestellen. Und nicht nur irgendjemand, sondern Leute, die Paulus sehr wichtig waren. Warum wird Timotheus als Mitautor erwähnt und nicht einfach in den Grüßen? Ich denke, die Antwort liegt darin zu finden, eben in dem, was wir gesehen haben. Timotheus hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu Paulus. Und es gab niemanden, der Paulus so nah war. Niemanden, der so oft und so ständig an seiner Seite war. Niemanden, der ihm so treu diente. Niemanden, in den Paulus so ein großes Vertrauen für die Ermutigung der Gemeinde hatte, wie wir in Philippa gesehen haben. Und hinzu kommt, dass Paulus zweitens Timotheus auch als eine Art Nachfolger sah. Wir sehen das im 2. Timotheus 2, Vers 2. Und Paulus hat ihn oft deswegen ermutigen und ermahnen müssen, weil Timotheus war eher schwach und schüchtern. So erleben wir ihn oder so haben wir den Eindruck, wenn wir die Timotheusbriefe lesen. Paulus musste ihn oft ermahnen und ermutigen. Und deswegen wollte Paulus ihn auch bestärken, wollte auch seine Autorität gegenüber den Gemeinden bestärken. Und ich denke, dass das Gründe sind für die Mitautorschaft des Timotheus in diesem Kolosserbrief und auch in anderen Paulusbriefen. Er war Paulus sehr, sehr nah und er hatte eine große Autorität. Und trotzdem, trotz allem, was wir jetzt gesagt haben, wird Timotheus, und das müssen wir anmerken, hier nicht Mitapostel genannt oder irgendwie sonst diese Stellung betont, sondern er wird Bruder genannt. Es gab also schon einen Unterschied im Dienst und im Amt des Paulus und des Timotheus. Paulus ist der Apostel Jesu Christi und der Bruder Timotheus. Und dann ist es sehr schön, die Verbindung zu sehen. In Vers 2 geht es weiter an die heiligen und treuen Brüder in Christus. Auch die Kolosser waren Brüder. Und damit kommen wir zu den Empfängern. Sie waren Brüder in Christus. Timotheus, die Kolosser, Paulus, alle waren von einem, der sich auch nicht schämt, sie Brüder zu nennen. So sagt es uns der Hebräerbrief. Sie alle waren Brüder in Christus. Wenn wir nun den Empfänger des Briefes, die Kolosser, uns genauer anschauen wollen, dann müssen wir zunächst wieder einige Hintergründe klären. Nämlich erstmal die Frage, wo kamen sie überhaupt her? Was war das überhaupt eine Stadt Kolossä? Die Stadt trug den Namen Kolossä und das bedeutet hohe Säulen. Wir kennen auch den Begriff Koloss für eine große Statue im Deutschen und das kommt auch von diesem griechischen Wort Kolossos. Kolossä lag in der kleinasiatischen Provinz oder kleinasiatischen Landschaft Phrygien und war dann eben zur Zeit des Paulus die römische Provinz Asia, wie wir auch schon gelesen haben. Und diese Provinz Asia lag im Westen Kleinasiens und wurde damals vor allem von zwei Handelsstraßen durchkreuzt. Das ist erstmal wichtig, weil das trägt nämlich zur Bedeutung von Kolossä bei. Diese Handelsstraßen verlief eine vom Süden von Lykien in den Norden nach Lydien und da liegen zum Beispiel die Städte Sardes, Smyrna und Pergamus. Und die andere, die durchquerte das Land dann von Westen nach Osten und zwar von Ephesus bis Apamea. Lange Zeit kreuzten beide Straßen sich in Kolossä. Und natürlich führte das zu einer hohen Bedeutung von Kolossä. Wir sehen schon im 5. Jahrhundert vor Christus, dass es als eine bevölkerungsreiche und als eine wohlhabende und große Stadt ausgezeichnet wird. Und neben dieser Lage an den Handelsrouten war das auch zurückzuführen auf die Wollindustrie, denn Kolossä lag im Lykostal, benannt nach dem Fluss Lykos, der da durchfließt. Und das war deswegen natürlich sehr fruchtbares Weideland auch, viele Schafe grasten dort und die Kolosser, die wussten das offenbar gut zu nutzen. Die waren nämlich Profis in der Wollverarbeitung und in der Färbung von Stoffen. Wurden auch unter anderem für das rote Kleidungsstück, das Colossinum, bekannt. Aber genau dieser Grund, diese Lage, diese gute Lage von Kolossä, die war dann auch der Grund dafür, dass Kolossä Probleme bekam. Nämlich im 3. Jahrhundert vor Christus wurden zwei weitere Städte dort gegründet, Laodicea und Hierapolis. Und von denen können wir auch in der Bibel lesen. Und diese beiden Städte, die strebten auf, die wuchsen in ihrer Bevölkerung und in ihrer Bedeutung. Und es kam sogar dazu, dass im 1. Jahrhundert vor Christus die beiden Städte Kolossä den Rang abgelaufen hatte. Und Kolossä wurde mehr und mehr bedeutungsloser. Sogar diese Handelsroute von Süden nach Norden wurde umgelegt durch Laodicea, nicht mehr durch Kolossä. Und Kolossä wird in dieser Zeit nur noch in einer Reihe von kleineren Städten erwähnt. Und das war die Situation, in der Paulus den Brief an die Kolosser schrieb. Die Bevölkerung der Stadt Kolossä setzte sich aus Griechen, Römern, aus den einheimischen Phrygiern und auch aus Juden zusammen. Und vor allem wundert uns, wie kamen die Juden dorthin? Und das war wahrscheinlich zur Zeit Antiochus, oder es war in der Zeit des Antiochus III., des Seleukidenkönigs, der hat im 3. Jahrhundert vor Christus einige Juden in mehrere Provinzen versetzt, um diese Region zu stabilisieren. Und Das war auch im Lykostal der Fall. Im Lykostal, also wo die Städte Laodicea, Hierapolis und Kolossä lagen, dort gab es deswegen viele Juden. Und im ersten Jahrhundert vor Christus, da sehen wir schon, dass die Zahl von Cicero, werden da 10.000 männliche Juden in diesem Gebiet benannt. Ich sage euch das, weil die Juden für uns sehr, sehr wichtig sind, nämlich in diesem Kolosserbrief. Und zwar hängt das mit der Irrlehre zusammen, die wir noch sehen werden. Erstmal sind die Juden aber auch von großer Bedeutung, weil das Judentum ein guter Nährboden für das Christentum ist. Die Juden kennen die Schriften des Alten Testaments oder unseres Alten Testaments, und wir lesen auch in der Apostelgeschichte 2, Vers 10, dass unter denen, die nach Jerusalem kamen, auch Phrygier waren, also welche aus diesem Gebiet. Und in Jerusalem ereignete sich da, wie ihr wisst, die Ausgießung des Heiligen Geistes, und sie wurden Zeugen davon. Und wir können davon ausgehen, dass auch einige Phrygier schon zu dieser Zeit zum Glauben kamen. Vielleicht war es also schon im Rahmen dieser Ausgießung des Heiligen Geistes und der Entstehung der Gemeinde, dass Menschen aus Phrygien und auch Menschen aus Kolossä zum Glauben kamen. Vielleicht kehrten sie zurück und brachten Kolossä schon das Evangelium. Vielleicht war es auch erst im Rahmen der ersten Missionsreise, als Paulus nach Ikonium kam, und das war eine Stadt, die genannt wird, am Rande Phrygiens liegend. Es wäre also möglich, dass auch von Ikonium aus das Evangelium schon nach Kolossä kam. Wie ich aber schon gesagt habe, gehen wir eher davon aus, dass erst im Rahmen der dritten Missionsreise das Evangelium nach Kolossä kam, als Paulus in Ephesus sich aufhielt. Ephesus war 180 Kilometer westlich von Kolossä und wurde Zeuge von vielen Zeichen und Wundern, die Paulus dort tat. Und der Apostel, der verkündigte den Ephesern den ganzen Ratschluss Gottes, wie wir sehen in der Apostelgeschichte, und er ermahnte sie Tag und Nacht unter Tränen. Und das für 3 Jahre. Ephesus hat also sehr viel von Paulus mitbekommen. Und dieser Dienst des Paulus, den sehen wir vor allem nur in Ephesus berichtet. Aber wir können sehen in der Apostelgeschichte, dass er nicht auf Ephesus beschränkt blieb. Und das ist auch wiederum sehr wichtig für uns. Apostelgeschichte 19, Vers 9 bis 10, da sehen wir, wie das Evangelium in die Provinz Asia kam. Apostelgeschichte 19, 9 bis 10, lese ich euch vor. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er, Paulus, sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und ist das nicht gewaltig? Alle in der Provinz Asia hörten das Wort des Herrn. Bis wir sagen können, dass alle in der Stadt Berlin das Wort des Herrn gehört haben, haben wir noch viel zu tun, oder? Und Paulus war 3 Jahre in Ephesus und alle in dieser großen Provinz hörten das Wort des Herrn. Und in dieser Zeit sind wahrscheinlich auch die Kolosser zum Glauben gekommen. Wir erfahren, wenn wir von der Provinz Asia lesen, erfahren wir, dass dort zum Beispiel die Städte Kolossä, Laodicea und Hierapolis lagen. Aber in den Sendschreiben, in der Offenbarung, da sehen wir auch, wie Städte aus der Provinz Asia genannt werden, nämlich Ephesus, Myrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und erneut Laodicea. Also diese Städte lagen alle in der Provinz Asia, und es ist gut möglich, dass die Gemeinden, zu denen Johannes in der Offenbarung Jesu Christi schreibt, dass diese schon während des Dienstes des Paulus in Ephesus entstanden sind. Wir haben gesehen, alle in der Provinz Asia hörten das Wort des Herrn. Paulus war aber offensichtlich nicht selbst herumgereist. Wir sehen, dass er 3 Jahre in Ephesus war. Und dann ist die Frage, wie kam das Evangelium eigentlich dann nach Kolossä? In Kolosser 2, Vers 1 wird uns bezeugt, dass Paulus, oder daraus schließen wir, dass Paulus selbst nie in der Gemeinde der Kolosser gewesen war, bevor er diesen Brief schrieb. Und zwar sagt er, Kolosser 2, Vers 1, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Wie gesagt, die Frage stellt sich nun, wie kam denn dann das Evangelium nach Kolossä? Der Dienst des Paulus in Ephesus hat sich wahrscheinlich herumgesprochen, dass Davon können wir wirklich ausgehen bei einem so großen Apostel. Und er war wirklich bekannt. Und da kamen Menschen auch von außerhalb in die Stadt Ephesus. Und einer von ihnen war wohl Epaphras. Dieser ist einer aus der Gemeinde in Kolossä. Und Paulus kennt ihn, er grüßt auch von ihm im Kolosserbrief. Und wir nehmen an, dass Epaphras das Evangelium den Kolossern brachte. Warum? Schlagt mal Kolosser 1, Vers 6 und 7 auf. Kolosser 1, Vers 6 und 7. Da ist gerade die Rede vom Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch. Von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitsklaven, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Sehen also hier, dass Epaphras sie belehrt hatte. Vielleicht sind auch die Gemeinden in Laodicea und Hierapolis durch den Dienst des Epaphras entstanden. Ein anderer Mann, den wir aus Kolossä kennen und der wahrscheinlich Paulus im Rahmen seines Dienstes in Ephesus kennenlernte, war Philemon. Wir haben den Philemon auch im letzten Jahr ausgelegt bekommen und sehen diese enge Beziehung, die Philemon zu Paulus hatte. Und im Haus des Philemon kam wahrscheinlich sogar die Gemeinde der Kolosser zusammen. Das sehen wir dann im Philemonbrief selbst in Verbindung mit Kolosser 4, Vers 9, mit Onesimus. Wir werden dazu aber auch noch genauer kommen. Okay, so viel also zur Entstehung der Gemeinde der Kolosser. Und jetzt habe ich schon gesagt, die in dem Gebiet oder auch in der Stadt Kolossä lebten verschiedene Völker, Juden, Römer, Griechen und Phryger. Und wir gehen davon aus, dass auch die Gemeinde sehr bunt zusammengewürfelt war aus diesen verschiedenen Nationen. Und ebenso, wie ich Gott für unsere bunt zusammengewürfelte Gemeinde preise, weil ihr alle von verschiedenen Orten kommt, genauso waren auch die Kolosser oder die Gemeinde der Kolosser ein Ergebnis des wunderbaren Wirkens des Heiligen Geistes. Und trotzdem war auch gerade diese Mischung ein Grund oder ein guter Nährboden für die Irrlehre, die sich dann ausbreitete. Und von der Irrlehre, von der die Kolosser bedroht waren, die wir uns jetzt anschauen wollen. Das war nämlich auch der Grund für das Schreiben des Paulus an die Kolosser. Und zwar war Epaphras während der Gefangenschaft des Paulus in Rom diese 2000 Kilometer von Kolossä nach Rom gereist, um Paulus sein Leid zu klagen. Epaphras hatte großen Eifer um die Kolosser. Das sehen wir in 4, Vers 12 und 13. Da schreibt Paulus von ihm: Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Epaphras lag diese Gemeinde sehr am Herzen. Er reiste zu Paulus. Auf der anderen Seite sehen wir in dem Brief nicht, wie Paulus die Kolosser tadelt. Und wir sehen in anderen Briefen, wie Paulus sehr wohl Gemeinden tadelt, wenn sie Irrlehren verfallen sind. Im Gegenteil spricht der Apostel Paulus sogar sehr hoch von ihnen und schreibt, wie Epaphras uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat, in 1 Vers 8. Und er lobt die Kolosser auch in unserem Predigttext, den wir heute haben, nämlich in 1 Vers 2. Da schreibt er an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Das griechische Wort Hagios, was hier mit heilig übersetzt ist, umfasst den Gedanken einmal der Gerechtigkeit, die Christus für uns erwirkt hat, sowie auch des heiligen Lebenswandels. Wir gehen aber davon aus, dass in der Kombination mit dem zweiten Wort hier eher die Gerechtigkeit gemeint ist, die Paulus ein für alle Mal für Gläubige erwirkt hat. Im zweiten Wort heißt es dann Treue. Und da steht das griechische Wort Pistos. Und dieses Wort kann mit gläubig und mit treu übersetzt werden. So tut es auch einmal die revidierte Elberfelder mit gläubig und die Schlachter mit treu. Beide Bedeutungen sind richtig. Allerdings kommt, wenn dieses Wort in dem Neuen Testament vorkommt, wird es meistens mit der Bedeutung treu übersetzt und meint eben gerade diese Treue im Lebenswandel. Und wie schon gesagt, wir gehen eher davon aus, dass die Kombination hier heilig und treu einmal die Stellung in Christus, die Rechtfertigung anspricht, heilig gemacht, sowie den Wandel, die Treue im Wandel. Und das heilig und gläubig eher von einer ähnlichen Sachen sprechen würden und dass deswegen treu die deutlichere Übersetzung ist. Allerdings sind natürlich beide Übersetzungen völlig richtig und die Kolosser waren heilig, gläubig und treu. Also Paulus redet ehrbar von den Kolossern und deswegen gehen wir davon aus, dass die Irrlehre, dass die Kolosser noch nicht Verführte waren, sondern dass die Irrlehre erst im Kommen war. Und dann wird dieser Brief des Paulus an die Kolosser natürlich eher zu einem vorbeugenden und einem warnenden Brief. Und so will Paulus die Christen in Kolosse warnen, ebenso wie er auch euch warnen will mit diesem Brief. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich überhaupt dazu komme, zu sagen, es handelt sich hier um eine Irrlehre. Schließlich schreibt Paulus ja nicht, Paulus, Apostel Jesu Christi, an die Brüder in Kolossä, um euch vor einer Irrlehre zu warnen. Das wäre sehr viel einfacher, oder? Aber das schreibt er hier nicht. Trotzdem gehen wir davon aus, dass es sich um eine Irrlehre handelt. Manche Ausleger sind der Meinung, dass Paulus keine bestimmte Irrlehre angreifen wollte, sondern einfach allgemein ein paar Warnungen geben wollte, wie es ja immer gut ist, zu warnen vor Gefahren. Wenn man sich aber diese Punkte anspricht, die Paulus hier erwähnt, dann sieht man, dass es naheliegt, dass Paulus eine ganz konkrete Irrlehre meint. Wir sehen natürlich, dass Paulus jetzt nicht jeden einzelnen Punkt aufgreift und sagt, schaut mal, das und das wird von der Irrlehre gelehrt, aber ihr sollt so und so darauf antworten. Vielmehr sehen wir, wie Paulus das auch immer in seinen Briefen tut. Er kommt mit der Wahrheit und sagt, das ist die Wahrheit. Schaut mal auf Christus, das ist die Wahrheit. Und genauso tun wir auch das oft. Wir sagen, das ist die Wahrheit. Okay, wenn ihr die Wahrheit kennt, dann braucht ihr gar nicht alle falschen Richtungen kennen, weil dann könnt ihr nämlich anhand der Wahrheit überprüfen. Wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, setzte sich die Gemeinde sowohl aus Judenchristen als auch aus Heidenchristen zusammen. Und das ist für uns wichtig, habe ich immer gesagt. Und jetzt zeige ich euch, warum. Die Irrlehre, die Paulus anspricht, setzte sich nämlich sowohl aus Elementen des Judentums als auch aus Elementen des Heidentums zusammen. Und zwar, einmal war es die falsche Philosophie der Heiden und einmal war es der jüdische Legalismus oder die jüdische Gesetzlichkeit. Und wenn ihr erkennen wollt, was das für Elemente waren, diese Philosophie und die Gesetzlichkeit, dann kommt jetzt nochmal kurz mit. Wir wollen uns diese beiden Quellen der Irrlehre im Überblick anschauen, allerdings nur sehr kurz, weil wir natürlich auf die einzelnen Verse noch später eingehen werden. Aber dass ihr grob einen Überblick habt, warum wurde der Brief geschrieben? Wegen einer Irrlehre und diese Irrlehre umfasste zwei Quellen. Einmal also die falsche Philosophie. Und dazu bitte ich euch nochmal Kolosser 2, Vers 18 aufzuschlagen. Kolosser 2, Vers 18. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Hier waren offensichtlich Menschen, die meinten oder vorgaben, Visionen gehabt zu haben. Und Vers 19 zeigt, was sie dagegen nicht taten und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Sie hielten nicht an Christus, dem Haupt, fest, sondern beriefen sich auf ihre falsche Philosophie. Ihnen war Christus nicht genug. Sie wollten mehr. Mehr was? Mehr Erkenntnis. Und bei einigen von euch schrillen jetzt wahrscheinlich die Alarmglocken, weil ihr von diesem Mehr nach Erkenntnis schon oft gehört habt. Das war diese Irrlehre der Gnosis, die uns da gut bekannt ist. Und die Gnosis bedeutet gerade Erkenntnis. Und gemäß dieser Irrlehre war Gott gut, Materie aber böse. Und es gab verschiedene Ausflüsse Gottes. Es gab sowohl gute Ausflüsse Gottes, wie zum Beispiel die Engel, und es gab böse Ausflüsse Gottes, wie die Dämonen. Und das Schrecklichste an dieser Irrlehre war aber, dass Jesus Christus nur für einen guten Ausfluss Gottes gehalten wurde. Und damit leugneten sie sowohl seine Gottheit als auch seine Menschheit. Und zwar sehen wir das in Kolosser 1, Vers 22 zum Beispiel, wie Paulus diesem begegnet. Er zeigt, Christus hat euch jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Okay? Paulus zeigt, Christus ist wirklich Mensch geworden und Christus hat euch in dem Leib seines Fleisches versöhnt. Und zweitens verteidigt Paulus auch die Gottheit Christi. Und das sehen wir in Kolosser 2, Vers 8 und 9. Lest das nochmal mit mir. Kolosser 2, Vers 8 und 9. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm und die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hier sehen wir genau nochmal diese Gefahr der Irrlehre, falsche Philosophie, Vers 8, und leerer Betrug. Die zweite Quelle der Irrlehre, habe ich gesagt, ist jüdische Gesetzlichkeit. Und diese hatte für den Leser des Alten Testaments sehr bekannte Elemente, nämlich Beschneidung, Speisegesetze und Feste und Askese. Aus Zeitgründen gehen wir nur noch auf den letzten Punkt ein, nämlich die Askese, aber er umfasst eigentlich auch alle anderen. Und dafür gehen wir zu Kolosser 2, Vers 20 bis 23. 2, Vers 20 bis 23. Hier greift Paulus die jüdische Gesetzlichkeit an. Und sehr, sehr deutlich. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auflegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dieses nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung einheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind, zur Befriedigung des Fleisches dienen. Wir sehen also hier die Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt, und haben in 2 Vers 8 gelesen, nach den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Was wurde also wieder angegriffen? Christus. Menschen wurden Gesetze auferlegt und diese Gesetze waren nicht von Christus. Und schon wieder wurde seine Person angegriffen. Wir sehen solchen Legalismus auch bei den Galatern. Allerdings lag er dort in einer reinen Form vor. Hier ging es nur um jüdischen Legalismus. Aber im Kolosserbrief sehen wir eben diese zwei Quellen. Die jüdische Gesetzlichkeit und die falsche Philosophie. Zusätzlich wurde das noch um einen Mystizismus, um ein mystisches Element ergänzt. Und das haben wir eigentlich schon gesehen, eben gerade als wir von der Anbetung oder Verehrung der Engel in 2 Vers 18 gelesen haben. Und zusätzlich sehen wir immer wieder, wie Christus als erhaben über alle Gewalten und Mächte herausgestellt wird. Zum Beispiel auch in 2 Vers 10, da heißt es, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Es wurden auch diese anderen Ausflüsse Gottes, wie sie genannt wurden, hochgehalten. Aber nein, Paulus zeigt, Christus ist über all diesen erhaben. Und ich denke, jetzt versteht ihr noch besser, warum ich euch sage, der Inhalt des Kolosserbriefes ist Jesus Christus. Seine Person, die Hinlänglichkeit Jesu Christi. In jeder Hinsicht wurde Christus angegriffen. Durch Philosophie, durch Gesetzlichkeit, durch Mystizismus. Aber Paulus zeigt in jeder Hinsicht Christus als erhaben. In Christus wohnt die Fülle Gottes, in Christus seid ihr versöhnt. Für die Kolosser gilt ebenso für euch die Botschaft, lasst niemals zu, dass irgendjemand die Person Jesu Christi angreift. Wir haben nun gesehen, was die Irrlehre ausmachte, wissen aber noch nicht, wie sie hieß. Ich nenne sie die Irrlehre der Kolosser, kann man sich gut merken. Ich gebe ihr keinen anderen Namen, das liegt daran, manche haben gesagt, das ist die Gnosis, aber ihr habt vielleicht schon mal gehört, die Gnosis, die kam eigentlich erst in ihrer reinen Form im 2. Jahrhundert nach Christus auf, und hier waren es, wenn überhaupt, erste Ansätze der Gnosis. Sie war vielleicht im Kommen, aber es war nicht die reine Gnosis. Außerdem haben wir auch gesehen, es gab jüdische gesetzliche Elemente, und das passt auch nicht in die Gnosis direkt rein. Aber es war auch keine bloße jüdische Gesetzlichkeit, eben wegen dieser Philosophie. Also die Irrlehre der Kolosser. Dass die aber nicht völlig ungewöhnlich war, gibt es ein ganz interessantes Beispiel, nämlich die jüdische Sekte der Essener, vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört, die war eine der Hauptsekten des Judentums im 1. Jahrhundert nach Christus. Und diese Essener, die waren strenge Asketen, die waren rigide Legalisten, sie übertrafen darin sogar die Pharisäer, sie glaubten, dass Geist gut sei und dass Materie böse sei, und sie waren strenge Vegetarier. Also alles Elemente, die auch auf die Kolosser oder auf diese, vielmehr die Irrlehre in Kolossä zutrafen. Und es wäre deshalb gut denkbar, dass die Essener einen gewissen, oder diese Sekte der Essener einen gewissen Einfluss auch auf die Irrlehre hatte, die es in Kolossä gab. Es waren wahrscheinlich nicht wirklich Essener, die dort wohnten, weil einfach dieser Lebensstil so außergewöhnlich war, dass er in einer solchen Stadt wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre, aber es ist gut möglich, dass einfach diese Irrlehre der Kolosser davon beeinflusst war. Das ist also so der Anlass des Briefes, das ist die Grundlage, worauf Paulus hier schreibt, worauf seine Ermahnung beruht, und das ist wichtig für uns zu wissen, wenn wir diesen Brief im Folgenden betrachten wollen auch. Schließlich kommen wir noch zum Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wie wir schon zu Beginn gesehen haben, enthält ein Präskript bei Paulus immer auch Grüße. Und wir sehen diesen Gruß, Gnade und Friede, in jedem seiner 13 Briefe. Und es scheint, dass es sich irgendwie um eine Mixtur aus einem jüdischen und griechischen Gruß handelt, wie das auch für Paulus nicht ungewöhnlich wäre. Die Juden grüßen sich, wie ihr wisst, mit Shalom, das heißt Friede. Und die Griechen haben eigentlich in diesem Gruß geschrieben einfach ein Gruß, Chairo auf Griechisch. Und Paulus hat das Wort vielleicht geringfügig verändert zu Charis, das heißt Gnade. Und schon hatte er seinen Gruß aus Friede und Gnade oder Gnade und Friede. Wie auch immer er ihn zusammengesetzt hat, Gnade und Friede war es jedenfalls, was er ihnen wünschen wollte. Gnade ist die Grundlage aller Segnungen. Gnade ist der Grund dafür, dass ihr sitzt. Gnade ist der Grund, dass ihr geboren wurdet, dass ihr lebt jeden Tag. Das ist Gnade. Und Gnade ist es natürlich auch, dass ihr gerettet wurdet. Was für große Gnade. Friede ist im hebräischen Verständnis jeglicher Segen, der einem Menschen widerfährt. Und so sehen wir hier in Gnade und Friede die Grundlage aller Segnungen und jeglichen Segen. Das ist das, was Paulus den Kolossern wünscht. Frage ist noch, wer ist die Quelle dieses Segens? Und da habe ich ja schon gesagt, ich lese von Gott, unserem Vater, und ich lese nicht und dem Herrn Jesus Christus. Die Menge, Luther, die revidierte Elberfelder, sie schreiben allesamt nur von Gott, unserem Vater, die Schlachter ergänzt und dem Herrn Jesus Christus. Es ist so, dass in den ältesten Manuskripten immer diese Auslassung bezeugt ist, dass eben nicht da steht und dem Herrn Jesus Christus, und dass das erst in jüngeren Manuskripten zu finden ist. Es ist nicht 100% sicher, aber es ist anzunehmen, dass weil Paulus in allen anderen Briefen, ausgenommen dem ersten Thessalonicher Brief, immer schreibt von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dass auch in diesem Fall beim Abschreiben, das ja häufig geschah oder immer da geschah, in der ersten Zeit, dass da einfach gesagt wurde, na gut, Paulus grüßt doch immer von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, das muss ich hier noch ergänzen. Und möglicherweise hat sich so dieses eingeschlichen, wie auch immer, auch das wäre natürlich nicht falsch, Jesus Christus und der Vater sind eins, wie wir wissen, aber wir brauchen diese Ergänzung nicht, denn was immer in so einer Ergänzung gesagt werden könnte und dem Herrn Jesus Christus, das sehen wir in diesem Brief wirklich, glaubt mir, viel, viel deutlicher und viel ausführlicher, denn dieser Brief spricht von Jesus Christus. Und das ist auch das, was ich euch einfach mitgeben möchte heute. Christus wird in diesem Brief über alles erhoben. Christus, in Christus wohnt alle Fülle Gottes. Christus ist Gott selbst. In Christus wohnt alle Weisheit und Erkenntnis. Christus ist der Schöpfer des Universums, der Triumphator über jede Macht, der vollkommene Retter der Menschen, das Haupt der Gemeinde und der wiederkommende Herr. Christus ist alles. Und was wollen da Menschen? Sei es im ersten Jahrhundert nach Christus bei den Kolossern, sei es heute im 21. Jahrhundert. Was wollen sie uns sagen mit Visionen, Erkenntnis, Engelverehrung, Gesetzen aller Arten und Stränge aus Käse? Wenn sie uns das auferlegen wollen, okay, wer das machen möchte, wer sich auf solche Dinge stützen möchte, auf Visionen, auf Engel, auf Gesetzlichkeit, der mag das tun. Aber ohne mich. Kolosser 1, Vers 19 bis 20 zeigt uns, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Verlasst euch nicht auf andere. Verlasst euch auch nicht auf euch selbst, was ihr gesehen oder erlebt habt, was ihr tut. Verlasst euch einzig auf Christus. Werdet Heilige, wie es die Kolosser waren. Ihr braucht dafür keine Heiligsprechung der Kirche, ihr braucht die Heiligsprechung Gottes. Und das allein durch Christi Versöhnung. Und wenn ihr schon Heilige seid, und so kenne ich euch, dann lebt das auch. Dann seid auch treue Brüder in Christus, wie es die Kolosser waren. Lasst nicht zu, dass irgendjemand euch abbringt durch irgendwelche Lehren, die von Christus wegweisen wollen, die von der reinen Lehre der Schrift wegweisen wollen. Lasst nicht zu, dass euch jemand abweist. Prüft alles, aber das Gute behaltet. Fragt zuallererst, welche Sicht wird mir mit dieser Lehre von Christus vermittelt? Wie wird er dargestellt? Wird er erhoben? Wird er als erhaben gezeigt über alles? Wird er als allein hinlänglich bezeichnet? Fragt danach. Fragt danach, wie Christus behandelt wird, wie Christus angesprochen wird. Und eine wichtige Hilfe bei der Prüfung von irgendwelchen Lehren, die kann euch der Kolosserbrief sein. Amen.